Willkommen bei unserem Podcast Ohren für Senioren.
Wir sind Almut
und Tinke.
In jeder Folge hören wir einem Menschen zu, der auf ein eigenes, langes Leben zurückblickt. Wir möchten zeigen, dass Heimbewohner durchaus noch viel zu sagen haben und dass es sich lohnt, ihnen zuzuhören.
Denn jede Stimme zählt und jedes Leben hat etwas zu erzählen.
Hallo, wir streben der Mittagszeit entgegen.
Genau, wir streben der Mittagszeit entgegen. Wir haben heute einen wunderschönen Mai-Tag. Draußen scheint die Sonne und wir sitzen hier drinnen und nehmen unseren Podcast auf. Aber es ist ja auch noch früh am Tag und heute Nachmittag gehen Sie bestimmt auch noch ein bisschen in die Sonne nach draußen, ja. Oder?
Ja, das werde ich auf jeden Fall machen, damit auch ein bisschen Farbe in mein Gesicht kommt.
Ja, das ist eine gute Einstellung. Vielleicht erstmal dazu, wer Sie überhaupt sind. Was darf man denn über Sie wissen?
Also, mein Name ist Bärbel Wolfgramm. Ich bin am 25. April 1951 in Stralsund geboren, habe dort meine Schulausbildung genossen und bin mit 18 Jahren nach Abschluss des Abiturs zum Studium nach Halle gegangen und habe Staats- und Rechtswissenschaften mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsrecht studiert.
Das war ja ein schneller Verlauf Ihrer Kindheit. Darf ich da nochmal zurückspringen und fragen zu Ihrer Kindheit? Hatten Sie Geschwister oder wie war das in Ihrem Elternhaus? Haben Ihre Eltern zusammengelebt?
Ja. Also meine Eltern haben 1951 vor meiner Geburt geheiratet in Stralsund, sind in der Heiligen Geistkirche getraut worden in Stralsund und dort sind mein Bruder und ich, mein Bruder ist anderthalb Jahre jünger als ich, wir sind beide dort getauft worden. Mein zweiter Bruder ist erst 9 Jahre später geboren und hatte, wie es damals so üblich war, die Namensgebung. Der wurde nicht getauft, der hatte die Namensgebung.
Was ist das?
Das ist eigentlich, dass man genau wie bei der Taufe auch, bloß dass das eben nicht kirchlich war, sondern da hat man eine Urkunde bekommen und da wurde dann der Name und das Geburtsdatum nochmal bestätigt. Und das war die Namensgebung, nannte sich das nicht Taufe, sondern Namensgebung. Vom Sachverhalt her war das gleich. Das eine war eben nur kirchlich und das andere war nicht kirchlich. Mhm. So. Und geboren bin ich am Querkanal in Stralsund. Das ist vor dem Eingang zum Hafen, wo heute gegenüber das Ozeaneum ist. Und dort bin ich geboren worden. Mein Vater war aus Breslau nach Stralsund gekommen. Der war Schornsteinfeger, hat erst bei der Freiwilligen Feuerwehr gearbeitet und dann nachher bei der Feuerwehr. Und anschließend war er als Schornsteinfeger in Stralsund tätig. Meine Eltern haben mit uns zwei Kindern damals, ich bin ja 1951 geboren und mein Bruder 1952, haben wir zusammen, meine Eltern und wir beiden Kinder, in einem Haus gewohnt mit meinen Großeltern zusammen, den Eltern von meiner Mutti.
Oh, es war ja dann voll im Haus.
Das war ein normales Wohnhaus. Es hatte mehrere Etagen, aber wie das so früher war, ein riesengroßer Flur. Heute sitzt da in dem unteren Teil des Hauses, das Haus steht noch, mein Kindheitshaus, da ist die, wie nennt sich das, diese Seerettungsdienststelle, DH, was?
Okay, ja.
Die haben dort ihren Sitz. mein Bruder und ich, wir sind noch zu Hause geboren. Ja, wir hatten eigentlich bei meinen Großeltern, meine Oma hat uns die ersten Jahre betreut, weil meine Mutti gearbeitet hat. Die hat beim Anwalt gearbeitet, sie war Rechtsanwalts- und Notargehilfin und hat bei Dr. Bergfeld, damals gab es ja auch noch nicht so viele Rechtsanwälte, war sie in der Kanzlei tätig und hat aber auch wirklich von früh bis spät gearbeitet, sodass ihre Mutti mehr oder weniger uns betreut hat. Und erst im Nachhinein hat meine Mutti auch gewusst, wie schwer das eigentlich ist, zwei Kinder, die nur ein Jahr auseinander waren im Alter, zu betreuen.
Ja, das wollte ich auch noch sagen. Das ist ja auch besonders, dass man so einen dichten Altersunterschied zu seinen Geschwistern hat.
Das war wirklich so. Und als mein Bruder nachher 3 oder 4 Jahre alt, das kann ich jetzt gar nicht mehr genau sagen, war und in den Kindergarten gehen konnte, sind wir beide in den Kindergarten der Volkswerft Stralsund gegangen. Wir waren mit die ersten Kinder, die überhaupt in diesen Kindergarten gegangen sind. Wir sind auch später mal zu einer Gedenkfeier eingeladen worden in das Kulturhaus in Stralsund, wo sie das alles nochmal vorgestellt haben. Und dort sind wir auch geblieben, bis wir in die Schule kamen. Das war also auch in der Nähe von unserem Geburtshaus. Meine Großeltern sind da nachher ausgezogen, die wohnten aber auch trotzdem immer noch ziemlich nahe. Es waren ja andere Wohnverhältnisse damals als heute, also wir waren nicht weit auseinander, sodass sie auch weiterhin ein bisschen auf uns Obacht gegeben haben, meine Großeltern. Und das waren total nette Leute und die haben ihre ganze Liebe in uns Kinder gesteckt. Also ich habe immer gesagt, sie hätten für uns Kinder ihr letztes Hemd ausgezogen. Sie hatten selber wenig, aber sie haben alles, was sie geben konnten, haben sie uns gegeben. Also ich bin in einer wirklich glücklichen Familie groß geworden.
Das klingt wirklich sehr schön.
Meine Mutti hat auch sehr viel für uns genäht und gestrickt. Und dann waren wir oft in dem Kloster der Heiligen Geistkirche mit ihr. Da ist nämlich meine Uroma, war in dem Kloster untergebracht und hat ihre letzten Jahre dort verbracht. Und das hatte meine Mutti uns auch erzählt und hat uns auch diese Kammer gezeigt, wo sie untergebracht war. Und die hat damals viel gestrickt und gestopft und sie hat auch in ihrem Bericht über ihre Kindheit das nochmal zum Ausdruck gebracht, dass sie da das alles gelernt hat von ihrer Oma.
Ja.
Und leider habe ich diese Begabung von meiner Mutti nicht geerbt, aber wahrscheinlich ist das auch deshalb gekommen, weil meine Mutti für uns alles gemacht hat und ich gar nicht dazu genötigt war, das zu tun.
Ja.
Ne? Aber so, wie sie damals auch schon geschrieben hatte, das, was wir heute so als Nachhaltigkeit bezeichnen, da wurde eben gestrickt und gehäkelt und wenn es zu klein war, dann wurde es wieder aufgerappelt, aufgerollt, die Wolle, und angestrickt oder neu gestrickt und aus Kleiderresten, die sie nicht mehr getragen hat, wurde dann genäht. Also meine Mutti hat viel für uns genäht. So, und dann 1957 bin ich mit 6 Jahren eingeschult worden, mein Bruder 2 Jahre später, weil der im Juli geboren wurde und man damit 7 Jahren erst zur Schule gekommen ist, sodass wir zwar fast gleichaltrig waren, wir sind auch wie Zwillinge groß geworden.
Ja?
Ja. Ja, wir waren beide ja vom Alter her nicht viel aus. Und also.
Und hatten Sie auch so ein enges, eine enge Verbindung zueinander? Also haben Sie sich sehr geliebt oder eher auch oft gestritten?
Nee, wir haben uns geliebt, aber wir haben uns auch gestritten. Aber mein Bruder hat trotzdem immer auf mich aufgepasst und ich habe mir für später eigentlich immer ein größeren Bruder gewünscht, der noch hier, aber mein Bruder war immer an meiner Seite und hätte mich auch überall verteidigt und ich hatte ihn als junger Mensch dann nachher auch viel im Schlepptau, wo man nicht mehr so gerne jemanden im Schlepptau hat, wenn man mal alleine sein möchte. Aber das war schön. Ein bisschen hat sich das Verhältnis nachher im Alter, als wir beide von zu Hause weg waren, hatte sich das ein bisschen verändert. Und die Verbindung war immer da. Auch die Verbindung nachher zu meinem Mann. Obwohl meine Brüder auch beide mit meinem Mann eng verbunden waren.
Ja?
Ja. Es war zuerst natürlich, waren sie natürlich bisschen traurig, wie das so ist, wenn man seine Schwester abgeben muss an jemand anderen. Aber das war nicht nur für die beiden Jungs schwierig, kann ich nicht sagen. Also die haben uns auch besucht und haben sich auch gut verstanden mit meinem Mann. Aber mein Vati war, also mein Mann hat meinen Vati auch noch kennengelernt. Damals waren wir noch nicht verheiratet, aber mein Mann war, mein späterer Mann war dann auch mit in Straße und auch mein Vati war natürlich ein bisschen, wie das so ist, eine Tochter hat man, an der hängt man und durch ihn ist es eigentlich damals auch gekommen, dass ich überhaupt zur erweiterten Oberschule gegangen bin. Ich wollte das
durch
gar
Ihren
nicht.
Vater?
Ja, mein Vati hat mich mehr oder weniger dazu gezwungen, dahin zu gehen.
Oh, warum das denn?
Ja, weil die Lehrer eingeschätzt hatten, dass ich das Zeug dazu habe, die 12. Klasse zu machen. Und da hat er gesagt, mit 14 Jahren könne ich das noch nicht richtig einschätzen und ich würde vielleicht ihm später mal Vorwürfe machen, dass ich nicht studieren kann, weil ich meine, das Abitur hatte.
Und wollten Sie denn zu der Zeit das Abitur gar
nein,
nicht machen?
Nein, ich wollte das nicht machen. Ich wollte das nämlich machen. Aber ich weiß, dass es auch andere gab, die gerne zur erweiterten Oberschule gegangen wären und eben nicht konnten.
Ja.
Aber bei mir, mein Vater hat gesagt, wenn die Lehrer das so einschätzen, dass ich die Voraussetzungen dazu habe, dann sollte ich das auch machen. Meine Schulfreundin, die ich seit der 3. Klasse hatte, die hat sich mächtig gefreut, weil die gehen wollte zur erweiterten Oberschule. Die wollte Dolmetscherin werden und da war das Studium Voraussetzung. Und Voraussetzung für Studium war natürlich das Abitur. Und die hatte mich natürlich auch überzeugen wollen, weiter mit ihr zusammenzugehen.
Ja.
Wir waren ja schließlich lange genug zusammen. Und da hat sie gesagt, Mensch, komm doch mit. Aber ich wollte nicht, weil ich wollte Kindergärtnerin werden. Und als Kindergärtnerin brauchte ich kein Abitur.
Nee.
Und deswegen stand für meine Mutti und für mich stand schon von klein auf an fest, auch wahrscheinlich durch die Betreuung von meinem kleinen Bruder mit bedingt, dass ich Kindergärtnerin. Für mich stand fest, entweder 10 Klassen und dann nach Franzburg oder Putbus zur Ausbildung als Kindergärtnerin. Und dann wäre mein Lebensweg geebnet gewesen. So, und nun kam das ja anders. Und dann habe ich mir gesagt, nee, ich brauche das ja nicht. Und dann hat man mir gesagt, na ja, aber wenn du dann nachher das Abitur hast und hast studiert, dann kannst du ja auch vielleicht meinen Kindergarten leiten. Und da habe ich gesagt, nee, ich wollte nicht leiten, ich wollte mit den Kindern zu tun haben.
Ja.
So, und dann, ja, aber wie gesagt, ich bin dann gegangen, habe auch mein Abitur gemacht, 1969. Und dann, als es dann darum ging, dass der Abschluss nahte, dann haben sie ja mit allen nochmal gesprochen, was dann, wie das nun weitergehen sollte. Und da habe ich mich stur gestellt. Da habe ich gesagt, nö, ich habe von Anfang an das gesagt und das sollte auch so bleiben.
Ach, Sie wollten dann trotzdem Kindergärtnerin?
Ich wollte trotzdem Kindergärtnerin
werden. Und
habe gedacht, ob ich nachher Leiterin werde, das ist ja, steht auf einem anderen Blatt.
Ja.
Aber ich wollte das noch. Und dann hat man mir gesagt, dass der Staat ja auch ganz schön in mich investiert hat mit der Schulbildung und so. Naja, mir mehr oder weniger ins Gewissen geredet, ja, und dann wollte man mich überzeugen, dass ich dann Lehrerin werde. Mhm. Aber Lehrerin wollte ich nicht werden.
Warum nicht? Ist doch fast so ähnlich.
Nee. Mit so großen wollte ich nicht. Naja, jedenfalls habe ich dann geguckt, ja, was könnte ich dann denn studieren, wo die Naturwissenschaften nicht so gefragt waren. Das wollte ich nicht weitermachen. Und dann muss wohl das Vorleben meiner Mutter eine Rolle gespielt haben, dass ich gesagt habe, ich würde dann Jura studieren. Ja. Und da hatte ich mir Jena als Universität ausgesucht, also Universität in Jena. Und meine Mutti hatte sich mit jemandem mal unterhalten und der hatte dann gesagt, Mensch, wenn sie dahin geht, das ist ja wie Rechtspflege, dann ist man nachher Richter, aber da fährt man so Schmalspur als Richter. Da hast du entweder Familienrecht oder Arbeitsrecht oder Zivilrecht oder was, also eine Richtung nur. Ja. Und da hat er gesagt, lass das doch deine Tochter lieber Wirtschaftsrecht studieren. Dann kann sie nachher in einem Betrieb anfangen und hat alle Rechtsgebiete eigentlich, die sie vertreten kann. Und das war dann der Grund, dass ich mich dann dafür für Jura überhaupt entschieden habe. Aber zwischenzeitlich hatte in Jena die Universität geschlossen, sodass ich dann in Halle studiert habe. Vier Jahre. Da habe ich dann im letzten Studienjahr haben wir unser Staatsexamen gemacht. Und gerade in dem Monat, als das anfing, ist mein Vati verstorben. Das war nicht ganz so einfach für mich. Aber dann haben wir im Anschluss nach diesen Staatsexamensprüfungen konnten wir unsere Diplomarbeit schreiben und haben dann auch mit Diplom abgeschlossen, wenn das denn angenommen wurde, die Diplomarbeit. Und das habe ich dann auch gemacht und habe dann 1973 mein Studium in Halle beendet und habe dann in Groß-Lüsewitz angefangen als Justiziar bei der, das war Obst, Gemüse, Speisekartoffel nannte sich, das war das Ingenieurbüro. Die haben für Kartoffellagerhäuser Groß-Lüsewitz ist ja auch heute noch bekannt für die Erforschung der Kartoffel. Und dieses Büro hatte für die Kartoffellagerhäuser so eine Lagerhallen gebaut, wo die gelagert wurden. Das waren also Investitionen, die der Staat getätigt hat, um diese Kartoffeln gut zu lagern. Ja, und da bin ich ganz viel in der Republik umhergereist, weil da Lüftungskanalreiter zusammengebrochen waren und damit waren die Kartoffeln nicht mehr ordentlich lagerbar. Und dann haben natürlich die Genossenschaften ihre Ansprüche geltend gemacht und wir sollten die erfüllen, Schadensersatzansprüche.
Ja.
Und da musste ich diese Kartoffellagerhäuser in vielen Städten in der Republik waren, musste ich immer an die Vertragsgerichte da und war natürlich ganz viel unterwegs. Und als ich dann 1974 meine Tochter zur Welt gebracht habe und kaum zu Hause war. Mein Mann hat im Vier-Schicht-System gearbeitet damals.
Was hat Ihr Mann gemacht beruflich?
Der hat im Rechenzentrum der VVB Schiffbau gearbeitet, hier in der Dobringer Straße. Das war in den 70er Jahren, ging das bei uns erst mit der EDV so richtig los und da ist er dann eingestiegen und war dann nachher als Operator auch tätig, also hat auch mitgeholfen zu programmieren, das hat ihm dollen Spaß gemacht, aber wie gesagt, wir waren beide sehr beansprucht und dann habe ich in dem Betrieb in Groß-Lüsewitz einen Aufhebungsvertrag gemacht. Dazu muss man sagen, wenn du studiert hast, dann wurde man dann bekam man nachher einen Betrieb zugeordnet,
ach ja,
wo man anfangen. Es ist keiner arbeitslos geworden. Mhm. Jeder hatte, die Betriebe mussten schon Jahre vorher ihren Bedarf anmelden, mhm, was sie brauchten an Fachleuten. Mhm. Und so wurden dann die Studenten auch gesteuert.
Aber durften sie sich nicht was aussuchen, wenn sie jetzt lieber was anderes
gemacht haben? Ja, es waren mehrere Möglichkeiten, je nachdem auch welche Leistungen man hatte. Man hatte also, wenn man sehr gute Leistungen hatte, mehr Möglichkeiten, als wenn man nicht ganz so gut war. Aber es war für jeden gesorgt. Ja. Es stand keine, wie es heute manchmal ist, du hast dein Studium beendet und findest keine Arbeit. Mhm. Das, sowas gab es nicht. Aber es war natürlich auch bei manchen mit Unmut verbunden, weil sie eben da dann hin mussten. Mhm. Und vom Gesetzgeber war vorgeschrieben, dass du 3 Jahre in dem Betrieb bleiben musstest.
Ach, das auch noch?
Das auch noch, ja. Aber wie das mit den Gesetzen so ist, man findet auch Schlupflöcher.
Ja.
Und die Betreuung der Kinder war zu DDR-Zeiten ja auch eine wichtige Sache.
Ja.
Und dann habe ich ihm gesagt, also durch meine Arbeitszeit, durch diese vielen Dienstreisen und mein Mann, ist es nicht möglich, mein Kind ausreichend zu betreuen. Und deshalb konnten wir einen Aufhebungsvertrag machen, das heißt im gegenseitigen Einvernehmen.
Ja.
Die durften mir nicht kündigen, auch 3 Jahre lang nicht. Mhm. Die hätten mich behalten müssen, wenn ich Mist gebaut hätte, hätten die mich trotzdem behalten müssen.
Okay.
Aber wie gesagt, wir haben dann einen Aufhebungsvertrag gemacht und dann habe ich als Justiziar im Zentrum Warenhaus Rostock in der Langen Straße angefangen, was jetzt Galeria Kaufhof ist.
Ah, okay.
Da habe ich 1975 habe ich da dann meine Arbeit aufgenommen und da war ich dann bis zur Wende.
Mhm.
Und nach der Wende.
Und was haben Sie dort gemacht?
Da war ich auch Justiziarin. Aber da hatte ich natürlich hier in dem ersten Betrieb hatte ich nur mit Investitionen zu tun und hier im Zentrum Warenhaus hatte ich alle Rechtsgebiete.
Ach so, ja, das war dann besser für Sie.
Ja, ich hatte da auch mit Arbeitsrecht zu tun in Groß-Lüsewitz, aber wir waren nur ein bisschen über 40 Mitarbeiter. Okay. Da hattest du nicht so viel was mit Arbeitsrechtssachen zu tun. Und dann habe ich hier, das war ja größer, wir waren ja fast 1000 Mitarbeiter insgesamt mit Lager und Verkäuferinnen und. Da hatte ich schon mehr. Und dann hatten sich die gesetzlichen Regelungen noch geändert. Ich bin ja noch nach dem bürgerlichen Gesetzbuch ausgebildet, nach dem alten und dem Handelsgesetzbuch. Und zwischenzeitlich war, ich glaube, das war 1976, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, ja, ich glaube, 76 war das, ist ja das Zivilgesetzbuch verabschiedet worden. Und dann war ja alles neu geregelt. Mietverträge, Arbeitsverträge und Kaufverträge und so. Mhm. Das glich sich zwar dem bürgerlichen Gesetzbuch an, aber es war doch anders. Da musste ich dann die ganzen Schulungen machen und bei so vielen Leuten. Und ich war ja auch noch jung, also das war eine ganz schöne Anforderung
weiterzuentwickeln mit den Veränderungen. Ja, das kann ich mir vorstellen.
Aber ich habe es gemeistert und viele, die dort gearbeitet haben, die kennen mich heute noch und haben immer noch ein gutes Verhältnis zu mir.
Schön.
Ich sage ja, bei unserem Spargelessen war unsere Chefsekretärin noch bei mir, die mir die Stinks geschickt hat. Und da habe ich auch gesagt, ich sage, Erika, wir kennen uns jetzt am 1. Juni 75 mit der. Ich sage, 50 Jahre kennen wir uns jetzt.
Wahnsinn.
Wie schön. Und immer noch so ein gutes Verhältnis.
Das ist toll.
Ich hatte ja auch weiter keine. Ich hatte nur als übergeordnete Chefin unsere Direktorin. Und ja, die Sekretärin beim Direktor war halt die rechte Hand vom Direktor. Also da und wir hatten wirklich ein gutes Verhältnis. Was sich auch weiter beibehalten hat.
Ja, schön.
Ja. Und dann, ja, inzwischen, oder dann habe ich 79, ist dann meine zweite Tochter geboren worden. Die goldene Hochzeit konnte ich mit meinem Mann nicht mehr feiern. Also 1,5 Jahre vorher ist er leider verstorben aber wir haben auch eine gute Ehe geführt und er war sehr stolz auf seine Töchter. Also da hat er auch nichts drauf kommen lassen. Also das ist...
Wie haben Sie sich denn überhaupt kennengelernt?
Ach, kennengelernt haben wir uns auf der Verlobung von meiner Cousine.
Ah, okay.
Ja. Und das hat auch gleich... Mein Mann hatte sich gleich so doll in mich verliebt, dass er mich gar nicht wieder hergeben wollte. Der wollte mich gleich von Stralsund aus mit nach Rostock nehmen.
Ach. Und wie alt waren Sie da?
21.
Oh ja.
Ja, das war schon so ein Alter, wo man dann auch schon ein bisschen reifer ist, ne? Sag ich mal.
Naja.
Ja.
Früher na ja. Vielleicht noch mehr
ja,
als heute.
Früher bestimmt. So, und ich... Der hat mir auch nachher noch mal, hat auch meine Diplomarbeit gelesen und so. Also wir waren schon ein gutes Team.
Ach, schön.
Er hat seinen EDV-Facharbeiter noch nachgemacht, hat dann auch noch an der Fachhochschule Jura gemacht. Allerdings nicht mit Diplomabschluss, sondern wie normaler Abschluss.
Okay.
Ist da ja aber auch gar nicht tätig geworden mehr, aber das hat er noch gemacht.
Einfach nur so zum Spaß? Oder?
Nö, er wollte eigentlich immer Jura studieren, ach aber so. Bei ihm hatte das nicht so gut geklappt wie bei mir.
Ah, okay.
Und wahrscheinlich war das auch mit ausschlaggebend, dass er mich gleich mitnehmen wollte, weil er sich so eine Frau wohl auch schon immer gewünscht hatte.
Oh.
Und ja, dann hat er mich auch nicht mehr aus seinen Fingern gelassen, obwohl ich ein Jahr lang immer noch nach Halle gefahren bin. Oh. Es war immer ein trauriger Abschied hier am Bahnhof.
Ja. Ach, das glaube ich. So eine Fernbeziehung war das dann erst.
Ja, das erste Jahr, ja. Mhm. Aber wie gesagt, das war ja nicht so lange. Mhm. Also als ich mein Staatsexamen gemacht hatte, da war das ja schon so gut wie gelaufen. Die Diplomarbeit konnten wir ja zu Hause schreiben.
Mhm.
Und ja, da hat er mir auch geholfen und da hat sie auch Korrektur gelesen. Meine Mutti hat sie geschrieben bis zum letzten Tag, Pfingsten. Den Rest habe ich ihr in die Maschine diktiert. Weil ich so immer, ich habe immer alle Fristen und so eingehalten, aber ich habe alles immer bis auf den letzten Drücker geschoben.
Oh.
Ja, ja. Das hat sich auch später nicht geändert.
Ja.
Das hat hier meine Erika, die mich hier jetzt besucht hat, die Sekretärin, immer gesagt, Satzi Bärbel, das hat sie mir aber damals auch schon gesagt, Satzi, wenn ich nicht so gerne für dich geschrieben hätte, weil das alles bei dir so schlüssig war und ich das wirklich gerne geschrieben habe für dich, weil das Sinn und Verstand hatte, auch Leitungsvorlagen, die ich einbringen musste, sagt sie, aber dass du immer alles auf den letzten Drücker gemacht hast. Und die Kollegin in der Poststelle, die wusste auch schon Bescheid, wenn Monatsende war und ich Fristen beim Gericht einhalten musste, dann bin ich meistens freitags hingegangen und habe mir noch die Briefmarken geholt, damit ich selber das zu Ende schreiben konnte und die Post dann auch selbst wegnehmen, damit ich die Termine einhalte, weil das da ja immer um Fristen geht beim Gericht, ne? Aber das hat sich bis zum Schluss nicht geändert. Aber meine Töchter und auch mein Bruder haben gesagt, Mensch, wenn du sowas hast, dann mach das doch gleich. Das andere beunruhigt dich nur und du schiebst es nur weg. Aber das ist wahrscheinlich im Menschen so drin, ich weiß es nicht.
Ja, manche sind so.
Genauso wie mit meiner Zettelwirtschaft. Manche haben gesagt, wie du überhaupt darauf was fand. Ich wusste genau immer, auf welchen Stapel ich zurückgreifen musste, um das zu finden.
Sehen aber, Sie, das ist die Hauptsache, dass man selbst in seinem Chaos ein bisschen durchzieht. Ne?
Ja, ja. Nee, aber das war schon.
Und erinnern Sie sich dann an besonders spannende Fälle oder besondere Vorkommnisse, die spannend waren, die Sie interessiert oder bewegt haben?
Tja. Also dieser eine Vorfall war, was ich schon erzählt hatte das letzte Mal, von diesem jungen Pärchen, was so viele Diebstähle begangen hatte in allen möglichen Geschäften, in der gesamten Umgebung, dem Strafverfahren.
Waren das eigentlich noch Jugendliche oder Erwachsene?
Nee, die waren damals, die waren schon über 20. Ich weiß es gar nicht mehr. Da war die Unterscheidung nach Jugend- und Erwachsenenstrafrecht noch nicht so aktuell. Mhm. Und wie gesagt, das war ja nur so eine in Anführungsstrichen Nebenbeschäftigung. Ich hatte ja mehr mit Arbeitsrechtssachen zu tun, wenn insbesondere bei Inventurdifferenzen und so, wenn immer am Jahresende wurde ja eine große Inventur durchgemacht und durchgeführt und in der Regel wurde dann ja auch sichtbar, vielfach durch Diebstahlshandlungen von außen, dass da negative Zahlen rauskamen und so, und ich musste dann immer prüfen die materielle Verantwortlichkeit. Und wenn eben die Voraussetzungen gegeben waren, dann mussten die Verfahren bei der Konfliktkommission oder eben beim Arbeitsgericht angemeldet werden und so. Aber ansonsten hatte ich ja hauptsächlich mit den Verträgen zwischen Betrieben zu tun und so. Und da kann ich nicht sagen. Ich habe immer mit den Justizianen der Großhandelsbetriebe, mit denen wir ja vertragliche Beziehungen hatten, habe ich immer sehr gut zusammengearbeitet. Wir haben sowohl die Verträge gestaltet, als auch nachher die Durchsetzung gemacht.
Also dann da waren Sie gar nicht so viel vor Gericht, sondern haben das eher außergerichtlich
alles. Wir haben alles, also bevor man vors Gericht ging, insbesondere im Wirtschaftsrecht, musste man, so nannte sich das, eigenverantwortliche Lösungen machen. Partner. Ja. Das war Voraussetzung, also das musste man nachweisen, dass man das gemacht hat und sich nicht einigen konnte und deshalb das beim Vertragsgericht anhängig wurde. Und wir haben das meistens
so gelöst. Ja.
Da war ich nicht mehr so häufig bei Gericht. Und wir hatten damals unser Praktikum, oder mein Praktikum hatte ich hier am Bezirksvertragsgericht in Rostock gemacht. Das ist in der Friedrich-Engel-Straße genau in der Ecke gewesen. Da ist jetzt, glaube ich, ein Zahnarzt. Ich weiß es gar nicht genau. Da war unten das Vertragsgericht. Und dann habe ich immer gesagt, weil ich dieses Ellenbogenvermögen nicht habe. Ich bin immer aufgeregt vor Gericht gegangen. Also ob das beim ordentlichen Gericht war, also beim Arbeitsgericht, die haben immer gesagt, ach, Sie sind immer so ruhig und ausgeglichen. Aber das war ich gar nicht. Ich hatte so viel Bauchschmerzen und Herzklopfen.
Das kann ich mir vorstellen.
Aber nach außen hin muss das anders gewirkt haben. Ich weiß es nicht. Aber ich habe immer gesagt, nee, das war nicht so. Ich mochte das nicht. Ich mochte auch nicht zum Gericht, vors Arbeitsgericht. Ja. Weil ich habe zwar vorher geprüft alles, ob die Werktätigen doch irgendwo nicht verantwortlich gemacht werden brauchten, aber manchmal ging es halt nicht. Dann hat man Arbeitspflichtverletzungen festgestellt und dann musste man. Und das tat mir immer irgendwo weh.
Ja.
Das mochte ich nicht. Das hat mich dann noch mehr beunruhigt.
Vor allem, wenn Sie denn auch noch so ein empathischer Mensch sind.
Also das war immer... Und ich habe viel später mal die Richterin, bei der ich am Arbeitsgericht war, wieder getroffen. Da war ich zufällig, aber es war wirklich Zufall, dass ich als ehrenamtlicher Richter bei ihr nach der Wende eingesetzt war.
Sie waren als ehrenamtlicher Richter?
Richter am Arbeitsgericht, nach der Wende.
Okay.
Ja, ich wollte eigentlich, als der Kaufhof das Zentrumwarenhaus übernommen hatte und da eingestiegen ist, und die Frage stand, was machst du jetzt? Da hätte ich, also der Geschäftsführer vom Kaufhof hatte dann mit mir gesprochen, ich hätte nach Köln, da ist die Zentrale vom Kaufhof gewesen, ich hätte nach Köln in die Rechtsabteilung gehen können. Aber das wollte ich nicht. Ich wollte nicht von der Familie weg. Mein Mann war damals arbeitslos. Meine große Tochter ist in die 10. Klasse gekommen und wollte Abitur machen. Und da habe ich gesagt, nee. Das wollte ich nicht so gerne. Und da hat der Geschäftsführer mich überzeugt, dass ich ins Reisebürogeschäft einsteige.
Okay.
Da musste ich eine Prüfung machen, die sich gewaschen hatte, muss ich dazu sagen, mit Hauptstädten, mit Währungseinheiten und, was man so von Ländern wissen sollte. Und Geografie war nie meine starke Seite. Und da habe ich gesagt, nee, eigentlich kann ich das nicht. Und der hat zu mir gesagt, Frau Wolfgramm, ich traue Ihnen das zu, dass Sie das können.
Okay.
So. Und dann habe ich letztlich Ja gesagt.
Ja.
So, und dann haben wir die Prüfung gemacht und aus den alten Bundesländern wurde ja die Prüfung abgenommen. Die waren was erstaunt, was meine junge Kollegin, die mit mir diese Prüfung gemacht hat, was wir alles konnten und dass wir so super da abgeschnitten hatten. Ich glaube, wir hatten volle Punktzahl.
Oh, und das, obwohl sie dachten, sie können das gar nicht. Und dann,
aber ich was ich für eine Angst hatte, was ich zu Hause auf meinem Bett abends saß, das musste ich ja neben meiner sonstigen Arbeit auch machen. Und ich bin ja in der Wendezeit immer nach der Arbeit auch noch an die Uni gegangen, an der Uni gelesen wurde, aus den alten Bundesländern hatten wir ja Anwälte und sonst was hier. Mhm. Und da bin ich immer hingegangen, weil ich ja auch nicht wusste, wie es weitergeht. Und
ganz schön voller Alltag.
Ne? Ja, das war in der Wendezeit, das war wirklich ganz schön heftig. Ja, und dann, wie gesagt, diese junge Kollegin und ich, wir hatten gut abgeschnitten. Und dann sind wir für 4 Wochen in Hamburg in der Mönckebergstraße im Kaufhof gewesen. Das ist gleich beim Bahnhof. Die hatten ja ein Reisebüro und sind dort mehr oder weniger ausgebildet worden. Und da ging der nächste Stress los. Ich war das ja nicht gewöhnt, Kundengespräche zu führen und was anzubieten. Mhm. Ich hatte vorher immer nur zu entscheiden, was rechtens ist und was nicht rechtens ist und musste nicht irgendwas verkaufen.
Also da hatten Sie dann mit Recht gar nichts mehr im Hut im Reisebüro.
Aber ich wollte das eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich dann, nachdem das also nicht geklappt hatte, wollte ich Rechtsschutzsekretär bei der Gewerkschaft werden. Mhm. Aber der damalige Justizminister Herr Born in Schwerin, der meinte, ich sollte erstmal mein zweites Examen nachmachen, weil das bei uns gab es ja nicht erstes und zweites Examen, sondern bei uns gab es das Staatsexamen und dann Diplom. Mhm. Und der Einigungsvertrag hat da eigentlich festgelegt, wenn man so und so viele Jahre im Beruf tätig war, galt das wie das zweite. Mhm. So. Und dann hat er mir mitgeteilt, dass ich das erstmal machen sollte und dann könnte man nachher darüber reden. Ein halbes Jahr hat es gedauert, bis diese Entscheidung getroffen wurde. Da hatte ich das mit dem Reisebüro schon klar gemacht und war schon zur Ausbildung. Und da hat er jedenfalls geschrieben, dass das nicht ging. Und da habe ich mich so drüber geärgert, erstmal über die lange Frist. Ja. Aber da hat mein Mann mich dann wieder aufgerichtet und hat mal die ganzen Fehler unterstrichen, die in diesem Antwortschreiben waren. Da sagt er, guck mal, wie viel Rot hier ist. Sagt er, mein Schatz, du brauchst dich nicht zu schämen. Und die sollten erst mal bei sich anfangen und richtig Deutsch lernen. Dann können sie dir auch was vorschreiben. So. Und dann war ich so, ich wollte das ja eigentlich nur machen, weil ich anderen helfen wollte. Deswegen wollte ich Rechtsschutzsekretär werden. Ich wollte die Arbeitnehmerseite vertreten, damit die ihr Recht kriegen irgendwo. Mhm. Das war mein Anliegen. Und dann war da schon alles klar mit dem Reisebüro, weil das alles gut lief. Und da haben sie gesagt, ja, wir können da anfangen. Konnten wir aber nicht gleich einsteigen im Kaufhof, weil da noch das Neckermann-Büro war. Weil wir erst von Karstadt übernommen werden sollten und da hatten zu Karstadt gehörte Neckermann das Reisebüro und da waren die noch da, sodass da noch so eine Karenzzeit war. Und da stand auf einmal jemand vor meiner Tür und wollte mich als Rechtsschutzsekretär gewinnen. Und da haben natürlich wieder 2 Herzen in meiner Brust gesessen. Ja. Ich hatte das mit dem Reisebüro, das war sicher. Und jetzt habe ich gedacht, oh. Und dann bin ich damals im Ständehaus gewesen noch, da saßen die von der Gewerkschaft, dann bin ich da nochmal hin und habe dann gedacht, ach shit, du machst das ja nicht für die, du machst das ja für die Arbeitnehmer. Und dann habe ich war zu dem Zeitpunkt niemand da, aber eine Frau habe ich getroffen und die hat dann hat mich gefragt, was ich wollte, habe ich ihr das gesagt. Und da hat sie zu mir nur gesagt, ich gebe Ihnen einen guten Rat, machen Sie das nicht. Sie werden hier nur ausgenutzt.
Okay.
Sie machen die Arbeit und die aus den alten Bundesländern, die kommen hierher, fahren die Woche wieder nach Hause und Sie haben die Arbeit. Da werden Sie bestimmt nicht glücklich mit. Und da habe ich gesagt, okay.
Das war ja wie ein Zeichen.
Ja, das war wie ein Zeichen. Und dann war ich aber als ehrenamtlicher Richter am Arbeitsgericht trotzdem tätig, obwohl ich bin dann auch aus der Gewerkschaft ausgetreten. Ich war aber von der Gewerkschaft nominiert für dieses Ehrenamt. Aber die waren froh, dass sie jemanden hatten, der das gemacht hat.
Ich wollte gerade fragen, mussten sie das machen?
Da hat sich keiner mehr gekümmert. Ich habe mich wohlgefühlt, ich war mit meinem Recht verbunden und dann hatte ich noch eine Richterin, der ich zugeordnet war. Die wussten das ja nicht, das ging nach Alphabet und dann haben die zugeordnet und das war Zufall, dass ich bei der Richterin war, bei der ich zu DDR-Zeiten auch in Verhandlungen war.
Ach.
Und die habe ich dann auch mal gefragt, weil ich ja immer so zitterig und unsicher war. Ne?
Ja.
Und da hat sie zu mir gesagt, das verstehe ich gar nicht, das habe ich nicht gemerkt, dass du aufgeregt warst. Und sagte, du warst eine der die bestvorbereitete Justiziarin, die ich je kennengelernt habe. Manche sind wie Friseur angekommen, aber du warst immer gut vorbereitet. Ich sag, oh, da habe ich mich richtig glücklich gefühlt.
Das glaube ich.
So, und dann kam das ja aber nachher, 99 wurde ich ja dann arbeitslos, war auch fast ein Jahr zu Hause und wusste nicht, was ich machen sollte. Und da haben ehemalige Kollegen vom Reisebüro gesagt, Mensch, du hast doch das Reisebüro so gut geleitet, da mach dich doch selbstständig. Da habe ich gesagt, ich? Und selbstständig? Nee, das kann ich nicht. Ne? Und dann habe ich mich letztlich, weil ich arbeitslos war, aus der Not geboren, habe ich mich dann am 1. November 2000 nochmal selbstständig gemacht mit dem Reisebüro.
Krass.
Aber da war der Reisebüro-Boom, der Reiseboom eigentlich vorbei.
Ja?
Ja, 2000 nachher im November. Das waren ja von 91 bis dahin hatten die Leute ihre Reiseträume erfüllt.
Naja, gut, aber die Reisen tun die Leute ja immer.
Und dann habe ich hier im Friedhofsweg neben der Knabenschule und diesem neuen Gebäude, diesem Kapitänshaus, da was sie da eröffnet haben, da hatte ich dann mein Reisebüro von 2000 bis 2016.
So lange nochmal?
Ja.
Haben sie ja wirklich.
Da war ich dann Rentnerin und bin dann gegangen. Das haben meine Kunden zwar bedauert. Ich habe auch noch eine Weile zu Hause den Rest abgearbeitet, weil ich gemerkt habe, wenn Reisebüros geschlossen haben, denn gegenüber war ja bei der Ostbar auch ein Reisebüro und da war von heute auf morgen war das nicht mehr und dann stand da draußen ein Schild bei Sachen, sollten die sich an den Reiseveranstalter wenden und das wollte ich meinen Kunden nicht zumuten. Ich war immer erst zufrieden, wenn die Kunden aus dem Urlaub zurück waren und Vollzug melden konnten. Denn sie sind immer noch wieder zu mir gekommen und so und haben dann erzählt und das war schön und das konnte ich denen nicht antun. Und dann habe ich gesagt, nein, ich arbeite alles noch ab. Und das habe ich auch gemacht. Und habe dann noch, weil ich gute Beziehungen zu so einem, also nur telefonisch, zum Kurreiseveranstalter, nimmst du das auch noch auf?
Ja,
oh Gott, hatte ich zu dem Kurreiseveranstalter, Medikurreisen, gute Kontakte. Wenn ich in Schwierigkeiten war und was hatte mit den Kunden nicht geklappt, habe ich da angerufen und dann wurde das auch geregelt. Ich habe heute noch Kontakt, diese eine Kollegin, die arbeitet schon lange nicht mehr da. Die arbeitet in einem ganz anderen Unternehmen und wir sind immer noch über WhatsApp in kurzen Verbindungen. Also das hat nie abgerissen. Und habe dann von zu Hause aus noch ein paar Kurreisen gemacht. Das konnte ich dann, ich hatte ja meinen Laptop und dann habe ich das gemacht und den Rest dann telefonisch, bis das alles abgearbeitet war.
Oh, und wie war das für Sie, nochmal so selbstständig zu sein? Was anderes auf jeden Fall.
Ich sag, wenn ich meinen Mann nicht gehabt hätte, der hat meine ganzen Abrechnungen gemacht, dann hätte ich das wahrscheinlich nicht so gut gepackt. Mhm. Aber ansonsten habe ich aber von morgens bis abends gearbeitet. Und das Resultat war dann, dass ich 2013 einen Herzinfarkt hatte. Weil ich wirklich von morgens bis abends, und wenn man alleine ist, kann man keinen Urlaub machen und sich keine Freizeit. Meine Kinder haben mich doll unterstützt und wollten das auch, aber die haben studiert. Und meine eine Tochter, die war ja gar nicht hier.
Das und hätten Sie nicht ein bisschen kürzer treten können? Nur
nee, das hätte ich nicht Stunden geschafft. Oder? Dann hätte ich... Ich war ja alleine, ich hatte ja keine Angestellten, ich war ja ganz alleine. Okay. Und das konnte da.
Oder weniger Aufträge an?
Nee, ich konnte die Kunden nicht wegschicken. Mhm. Im Gegenteil, ich habe manchmal bis um 8 im Büro gesessen, weil ja viele auch erst nach der Arbeit kommen konnten.
Ja. Aber im Endeffekt dann, hat ihre Gesundheit darunter ganz schön
das
gelitten.
Das stimmt, das stimmt. Mhm. Aber wer weiß, was sonst gewesen wäre. Aber bin ich zufrieden, habe ich das Büro geschlossen. Ich hatte auch, also meine Wohnungsgenossenschaft, das ist ja ein Gebäude der Wohnungsgenossenschaft und ich bin von Anfang an, seit ich hier in Rostock bin, in dieser Wohnungsgenossenschaft, war da auch in der Vertreterversammlung und die haben mir immer hilfreich zur Seite gestanden. Also das muss ich sagen. Und die haben ja auch ein Kundenbüro da gehabt, die ja auch alleine waren. Die waren maximal zu zweit. Wir hatten immer ein tolles Verhältnis, sodass ich auch nicht ganz alleine war. Ich hatte immer jemanden an meiner Seite, obwohl sie ja ganz andere Aufgaben zu erfüllen hatten. Aber wir haben uns so ins Herz geschlossen, dass wir heute auch noch Verbindung haben. Also das ist, ich habe nie diese Verbindungen abreißen lassen.
Ihnen waren die Beziehungen zu den anderen Menschen immer ganz wichtig, hört man so raus, überall.
Auch zu den anderen Reisebüros. Ja. Also wir hatten nie, weil viele gesagt haben, was, da hast du gegenüber, ist doch die OSPA. Und die konnten natürlich mehr bieten als ich. Ich konnte nicht von meinem bisschen Provision noch 3% abgeben. Das ging gar nicht. Mhm. Da hatten die andere Möglichkeiten. Am Doberaner Platz war Neckermann Büro. Ja. Am Markt war ja dann auch noch was. Aber ich habe immer, die haben mich auch unterstützt. Wir haben immer gut zusammengearbeitet.
Sie haben über Beziehungen gearbeitet.
Wir haben die Kataloge getauscht. Wenn mir welche fehlten, bin ich rübergegangen. Ich sage, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr noch welche? Ne? Haben wir die ausgetauscht. Wenn ich was hatte, haben sie von mir immer noch was gekriegt. Das ist das auch, was mir immer wieder Freude gemacht hat, dass diese Kontakte da waren und ich mich da bestätigt fühlte dann auch. Und inzwischen konnte ich ja kein ehrenamtlicher Richter mal am Arbeitsgericht sein und die Arbeitnehmerseite vertreten, weil ich ja selber Arbeitgeber war. Ich hatte zwar keine Angestellten, aber ich konnte nicht mehr die Arbeitnehmerseite vertreten.
Durften Sie dann nicht mehr? Nee,
das war nicht mehr möglich. Mhm. Aber in der Zeit, als ich arbeitslos war, da bin ich immer noch da gewesen und da habe ich auch gesagt, weil das immer besetzt sein musste, der Richter und zwei ehrenamtliche Richter. Mhm. Und da habe ich gesagt, also wenn irgendeiner mal ausfällt und die deshalb nicht verhandeln können, ich sage, mich können Sie jederzeit anrufen, ich komme dann angefahren. Und das habe ich dann auch gemacht. Und die anderen Richter haben immer, die Richter, bei denen ich im Einsatz war, haben die immer bewundert, weil wir nie oder in der Regel brauchte der Richter keine Entscheidung treffen. Wir haben immer einen Beschluss gepasst zu einer Einigung.
Ja, super.
Die Arbeitnehmer- und die Arbeitgeberseite, also die selbst die Vertreter, die Ehrenamtlichen von der Arbeitgeberseite, wir beide haben immer, das waren ja verschiedene auch, wir haben immer eine gute Lösung gefunden.
Das ist ja umso schöner dann für alle Seiten.
Wir haben natürlich auch manchmal sagen müssen, nee, also hier hat der Arbeitgeber, Arbeitnehmer kein Recht. Und dann haben wir denen eben nahegelegt, dass das Angebot, was der Arbeitgeber unterbreitet hat, anzunehmen. Mhm. Ne? Wie man so schön sagt, lieber den Vogel in der Hand, oder wie sagt man, dieses Sprichwort, als gar nichts zu haben. Ne?
Ja.
Aber das war...
Ja.
Das war eine schöne Zeit, aber ich wollte das nicht aufgeben. Und ich hatte sogar zuerst, der Kaufhof hat mir ja einiges angeboten gehabt, und erst wollte ich in der Wendezeit, die haben im Kaufhof auch eine Versicherungsabteilung gehabt, also die haben Versicherungen abgeschlossen zu bestimmten Waren und so, ne? Und da habe ich gesagt, da bin ich mit dem Recht verbunden, dann mache ich das. Und dann bin ich abends nach Hause gekommen, habe meinem Mann das erzählt. Und da hat er gesagt, du und Versicherungen verkaufen, niemals schaffst du das. Du redest den Leuten das höchstens aus, weil du hier eine Schwachstelle siehst und da eine Schwachstelle. Du kriegst die nie verkauft. Und da musste ich ihm recht geben. Und dann bin ich am nächsten Tag zu der Personalchefin gegangen und habe gesagt, ich kann das doch nicht machen.
Das ist ja auch lustig. Ja. Ja. Da haben Sie ja wirklich sehr viele berufliche Schritte gehabt oder verschiedene Stationen, wo Sie gearbeitet haben. Würden Sie rückblickend einen Favoriten, könnten Sie einen auskühlen, was Ihnen am meisten Spaß gemacht hat von den Arbeitsstellen?
Ich würde immer wieder auf meine Kindergärtnerin zurückkommen. Ich würde immer wieder
aber darauf... Aber das waren Sie ja nicht.
Nein, das war ich nicht, aber ich bin dafür in meinen Semesterferien mit ins Ferienlager gefahren, mit der, von der Volkswerft Stralsund nach Pruchten und habe die Kinder da betreut.
Ja.
Und ja, das habe ich zuerst gemacht als Betreuerin und dann nachher bin ich auch als Lagerleiterin gefahren. Mir hat das immer wieder, und ich hätte jederzeit hätte ich umsteigen mögen. Jederzeit.
Also haben Sie es im Endeffekt bereut, dass Sie diesen Weg gegangen sind?
Ich bin mal so richtig bereut, nicht. Das war die Einsicht in die Notwendigkeit, sage ich jetzt einfach mal. Und ich habe ja auch beim Studium nette Leute kennengelernt. Mhm. Und ich habe vor 2 Jahren habe ich übers Internet versucht, alte Studienkollegen wiederzutreffen. Mhm. Und siehe da, es sind viele Rechtsanwälte geworden. Und ganz nah bei in Schwerin.
Ach,
und haben da ganz... Ganz, also dann haben wir uns getroffen und das war so schön. Hm. Das war, als wenn wir uns nie getrennt hätten.
Oh.
Obwohl so lange Zeit dazwischen lag.
Wahnsinn, ja.
Also das war, und auch jetzt noch, die sind jetzt auch mit mir noch ganz eng verbunden und machen mir immer wieder Mut über WhatsApp.
Hm. Ach schön.
Ja, das ist wirklich...
Ja, und vor allem, man weiß immer nicht, wie das andere Leben gewesen wäre, ne? Wie wäre es gewesen, wenn sie Kindergärtnerin geworden wären? Vielleicht hätten sie...
Meine Mutti hat auch immer gesagt, sagt sie, wer weiß, ob du das nervlich durchgehalten hast, weil viele ja sagen, die mit Kindern zu tun hatten, dass das doch ganz schön anstrengend war. Bei den ganz kleinen körperliche Belastungen und dann nachher auch mit dem, und auch nach der Wendezeit, weil die Leute ja eine ganz andere Einstellung hatten. Mhm. Ob ich das hätte selber noch so verkraften können. Also,
also im Endeffekt ist wahrscheinlich immer alles schon...
War das, ja.
Hat
das
alles
hat
seinen
alles
Sinn,
seinen Sinn. Alles seinen Sinn und es kommt, wie es kommt. Und meine Mädchen sagen immer, und das bleibt für mich auch immer wieder das Sprichwort, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Es kommt, wie es kommen soll oder muss. Wichtig ist nur immer, dass man sich selbst treu bleibt. Irgendjemand hat mal zu mir gesagt in der Wendezeit, du hättest Politikerin werden sollen. Ich sage, nee, hätte ich nicht, weil ich das ja sehe. Wenn die es einmal Macht haben, dann wollen sie nicht wieder hergeben. Aber das ist nicht mein Ding. Und bei mir war das auch in meinen Beurteilungen, stand das auch, dass ich mehr die Verbindung zu der oberen Hierarchie haben müsste. Aber ich habe mich immer für die anderen eingesetzt, weil ich immer gedacht habe, das sind die, die deine Hilfe brauchen und denen kannst du Hilfe geben. Mhm. Und da war mir das andere nicht
so wichtig. Sie haben sich für das so einfache richtig. Volk eingesetzt.
Ja, ja, das kann man schön. Einfach so sagen. Ja. Das ist und bleibt auch mein Motto. Und ich sage immer, ich verstehe die Welt auch nicht. Es ist so viel Platz auf der Welt. Warum kann man nicht glücklich und gut miteinander in Frieden leben können? Es ist genug da, mhm. wenn es nur gleichmäßig verteilt werden würde. Das ist das, was mich nicht so richtig befriedigt. Aber ansonsten, wenn ich auf meine Mädchen gucke, die haben ihren Weg gemacht, auch ohne unsere große Hilfe.
Mhm. Haben sie zwei tolle Töchter.
Ja, ich habe das erlebt bei meiner großen Tochter auch, wie das damals war. Manche Eltern, die waren wirklich darauf bedacht, ja, bei den Lehrern immer gut zu kratzen und so und hatten da natürlich in der Wendezeit auch Schiss. Ne? Ich sage, ich brauche keine Angst zu haben. Meine Kinder und ich haben nie gekratzt. Wir waren immer ehrlich und die sind beide so gewesen, dass die sich immer für die Schwächeren eingesetzt haben, beide Mädchen. Und dass ich zu meiner großen Tochter damals gesagt habe, ich sage, Conny, du kannst das nicht machen, wenn du dich für die anderen einsetzt. Die Lehrer hören immer nur, dass du was dagegen gesagt hast. Ja. Die wissen nachher gar nicht mehr, dass es gar nicht um dich ging. Mhm. Die waren, da haben ja auch in den Schulen ist ja viel gemacht worden, junge Sanitäter und so. Und als dann nachher die Wende kam, hatten die alle keine Zeit mehr. Da hat meine Tochter das alleine weitergemacht, weil sie so ein großes Interesse hatte an der Medizin. Da hat die ihr Köfferchen mit dem Roten Kreuz genommen und hat dann selber alles organisiert, dass das weiterging. Also ja, die haben auch immer das... Die war zwar ein bisschen traurig, weil sie im Sport einiges nicht machen konnte, weil die immer gesagt haben, weil mein Mann und ich nicht so groß waren, sie hat nicht die entsprechenden Maße, aber die wollte immer Handball spielen. Heute spielen ihre beiden Kinder Handball. Und sie machen ja auch trotzdem Sport. Aber die haben sich wirklich redlich alles selbst erarbeitet. Und deswegen kann ich stolz sein und brauche auch keine Angst zu haben, dass die mal irgendwo in schlechte Gesellschaft geraten. Was man manchmal ja bei Kindern nicht weiß.
Das stimmt. Und das ist total schön, wenn man sowas über die eigenen Kinder auch sagen kann. Ne?
Und so wie die sich für mich eingesetzt haben jetzt und auch als mein Mann gestorben ist, das war für die auch ganz schwer. Aber sie haben mich da auch gestützt. Das war ja in der Corona-Zeit auch. Doch, das war schön.
Da haben sie als Familie zusammen.
Wir haben großen Zusammenhalt. Also, und es ist auch schön, wenn man sich als Erwachsene jetzt anders mal, dass sie auch einem selber mal den Spiegel vorhalten, was nicht so gut war damals.
Ja.
Oder was man hätte, was sie heute bei ihren Kindern anders machen, weil sie das nicht so, ne? Aber die waren schon immer so. Die konnten sich auch entschuldigen, aber es war trotzdem, waren sie immer für mich da und haben uns auch nie enttäuscht.
Das ist aber ein wirklich schönes Kompliment nochmal an ihre Kinder.
Ja, das kann ich gar nicht wieder gut machen, was die jetzt in den letzten Jahren, seitdem das mit meinem Mann war, was die geleistet haben. Auch jetzt mit meiner Wohnung, mit dem Auflösen und so.
Aber es geht ja auch nicht ums Wiedergutmachen. Ne? Nee, es ist immer ein Geben und Nehmen. Und sie haben die Kinder geboren und großgezogen und haben sie zu diesen Menschen.
Ich denke, das sagen die mir auch alle. Das sagen die mir immer wieder.
Naja.
Mama, du warst für uns immer da und wir sind für dich da. Du musst nichts gut machen. Das ist das Wenigste, was wir für dich machen.
So ist das doch, ne? Es geht nicht ums Gutmachen.
Nee, man sagt das immer so, aber
brauchen sie kein schlechtes Gewissen zu haben.
Und auch ihre ganzen Freundinnen, die sind auch so bemüht um mich, weil ich die jetzt ja auch von klein auf an kenne. Wir sind inzwischen auch, wo sie jetzt das Alter genommen haben, wie gesagt, wir hören jetzt mal auf mit dem Sie. Wir sind, ne? Ja, doch.
Schön. Ja, und jetzt sehe ich gerade mit Blick auf die Uhr, ist auch in 10 Minuten schon Mittagszeit.
Oh ja, oh ja, oh ja.
Haben wir gut gequatscht, würde ich sagen.
Ja.
Wollen Sie noch einen abschließenden Satz zu Ihrem Leben formulieren?
Im Prinzip her müsste ich sagen, eigentlich war mein Leben erfüllt von allem, angefangen von der Geburt bis zum, ob das jetzt die Enkelkinder sind und so. Es ist einfach schön.